Trägst du in dir eine innere Welt? Und wenn ja, wo ist ihr Eingang? Ist die aufregendste Reise, die wir antreten können, die Reise in uns selbst? Und wenn ja, ist es möglich, dass wir durch unsere inneren Augen die äußere Welt ganz anders sehen? Dieser Podcast heißt Welt von Beyond. Und irgendwo zwischen dem Dunkel der Nacht und dem Tagesanbruch ist der Zugang zu deiner inneren Welt. Ich bin Anne Fonja und begleite dich auf deiner Reise. Willkommen in der Welt von Beyond. Es kann heilsam sein, dem einen Namen zu geben, was einen tief im Inneren belastet. Es gab eine Zeit, in der hatte ich eine tiefe Angst davor, abgelehnt zu werden. Es gab eine Zeit, in der ich dachte, dass meine große Unabhängigkeit ein Zeichen meiner Stärke sei. Bis ich erkannte, dass mein beständiges Bemühen um Unabhängigkeit eine Selbstschutzstrategie war und wie schwer sie es mir im Leben machte, Nähe und Verbindungen zuzulassen. Meine Unabhängigkeit war meine Schutzmauer geworden gegen Enttäuschungen, gegen die Angst, abgelehnt zu werden oder von anderen abhängig zu sein und ihren Erwartungen doch nicht entsprechen zu können. Meine Unabhängigkeit, die ich wie ein Schild vor mir hertrug, gab mir ein scheinbares Gefühl von Sicherheit, aber zugleich wehrte sie das ab, wonach mein Herz sich in Wahrheit sehnte. Diese Angst war ein treuer Begleiter geworden in meinem Leben. Sie war immer da. Und wenn etwas immer da ist, dann ist man sich dessen gar nicht bewusst. Es ist wie ein unsichtbarer Rucksack, den man beständig mitträgt, ohne von ihm zu wissen und ohne zu wissen, was in ihm ist. Dies änderte sich an einem Tag, an dem ich in der schmalen Gasse der uralten Stadt vor der grünen Tür von Williams kleinen Laden stand und auf ihn wartete. Ich betrachtete die Auslage in den kleinen Schaufenstern links und rechts der Ladentür, in der er seine kuriosen Gegenstände, Sanduhren, Bücher und Statuen aufgestellt hatte. Da fiel mein Blick auf einen kleinen, goldenen Standspiegel. Plötzlich sah ich, wie traurig und unruhig ich aussah, und ich war erschrocken. Mein Spiegelbild schien nicht dem zu entsprechen, was ich glaubte, wie es mir ging. Ich erkannte, dass ich mich so sehr bemüht hatte, dem zu entsprechen, was ich glaubte, dass man es von mir erwartete, um mich zu schützen, dass ich die Verbindung zu dem verloren hatte, was wirklich in mir vor sich ging. In dem Moment hörte ich Williams Stimme hinter mir sagen, wenn wir uns unserer Angst vor Nähe und Verbindung bewusst wären und wir dieser Angst in unserer inneren Welt begegnen würden, wäre sie wie ein Spiegel. Ich wollte mich zu ihm umdrehen, aber der kleine goldene Spiegel schien meinen Blick festzuhalten, obwohl mir der Anblick meines eigenen Spiegelbildes so unangenehm war. Dieses Gefühl verhärtete mein Gesicht noch mehr. Es war, als ob mein innerer Richter sich wie eine Maske über mein Gesicht legte, mir entgegenblickte und in mir hörte ich seine harschen Urteile. Und in seinen Worten schienen sich noch andere Stimmen zu mischen, Stimmen, die mir sagten, was ich ändern müsste, um perfekt zu sein, die mir rieten, eine Entschuldigung vorzubringen und mich schnell zurückzuziehen, Stimmen der Wut, die mir einflüsterten, dass ich gut allein durchs Leben kommen konnte. Ich wollte mich abwenden, aber da spürte ich Williams Hand auf meiner Schulter, die mich sanft festhielt. Als ob er die Stimmen in mir gehört hatte, sagte er mit seiner ruhigen Stimme, »Hab keine Angst. Versuche deine Aufmerksamkeit von dem Bild im Spiegel, das dich so verurteilt, zur Flucht und Perfektion antreibt, auf das Wesen im Spiegel zu lenken, das dahinter steht und all diesen harschen Urteilen und Aufforderungen ausgesetzt ist. Wer ist es? Und wie fühlt es sich, wenn es diese Urteile empfängt? Ich folgte Williams Worten, denn ich vertraute ihm. Das Spiegelbild schien zu verschwimmen, Ich schloss meine Augen ganz fest und da, als ich sie wieder ein Stück öffnete, sah ich für einen kurzen Augenblick in die Augen eines kleinen Mädchens im Spiegel. Dies war der Tag, an dem ich über Williams goldenen kleinen Standspiegel eine Reise in meine innere Welt antrat und meinem abgelehnten inneren Kind begegnete und mit ihm den Bewohnern meiner inneren Welt, den Archetypen, die es einst an seine Seite gerufen hatte, um sich und mich vor erneuten Erfahrungen der Ablehnung zu schützen. Das innere Kind ist ein Teil unserer erwachsenen Persönlichkeit, der unsere kindlichen und jugendlichen Verhaltensweisen, Erinnerungen, Emotionen, Gewohnheiten, Einstellungen und Denkmuster bewahrt hat. Wir alle haben einen kindlichen Aspekt in uns. Das innere Kind ist eine Seite unseres Charakters, die die Oberhand gewinnen kann, wenn wir vor großen Herausforderungen stehen. Es spiegelt das Kind wider, das wir einst waren. Sowohl unsere unerfüllten Bedürfnisse, frühen Verletzungen, unterdrückten Kindheitsgefühle und Ängste, als auch unsere kindliche Unschuld. Kreativität und Freude warten immer noch in uns. Vieles, das wir als Kind erlebt haben, wiederholt sich in unseren späteren Beziehungen. Erst wenn wir uns dessen bewusst werden und uns auf eine Reise der Heilung begeben, können wir aus dem Kreislauf heraustreten. In der inneren Welt eines jeden Menschen lebt ein Kind mit verschiedenen Facetten und Namen, je nach den prägendsten Erfahrungen der Kindheit. Das kann das unsichtbare Kind sein, das erwachsene Kind, das magische Kind, das Waisenkind, das Sündenbockkind, das Trophäenkind oder das abgelehnte innere Kind. In meinem Buch Die Phönix-Erfahrung begegnen wir den verschiedenen inneren Kindarchetypen im 3. Kapitel. Mein Buch ist auch als Hörbuch auf Audible erschienen. Ich freue mich sehr, mit dir darin gemeinsam auf eine Reise durch die 6 Schritte der Phönix-Erfahrung aufzubrechen und zu entdecken, wie du Zeiten von großen Veränderungen und Herausforderungen deines Lebens meistern kannst, um wie der Phönix aus der Asche wiedergeboren zu werden. All diese verschiedenen Aspekte des inneren Kindes sind auch in dir präsent, aber einige werden stärker in dir nach vorn treten als andere. Wenn wir als Kind die Erfahrung der Ablehnung machen, dann öffnet sich in unserer inneren Welt eine Leere und wir beginnen auf einer tieferen Ebene zu glauben, dass wir nicht liebenswert und nicht wertvoll sind, dass wir niemals gut genug sein werden. Wenn uns die Erfahrungen der Ablehnung oft in unserer Kindheit begegneten und uns verletzten, dann können sie unser inneres Kind prägen. Wenn wir als Kind die Erfahrung der Ablehnung machen, dann fühlen wir uns nicht nur abgelehnt, sondern auch so hilflos. So füllen wir die Leere in uns mit Gefühlen der Scham und unbewusst erwarten wir auch später im Leben, abgelehnt zu werden. Vielleicht erlebt ein Kind Ablehnung, weil es oft kritisiert wird. Vielleicht erlebt es Ablehnung für seine Bedürfnisse und Wünsche. Die Erfahrung der Ablehnung können wir in unserer Kindheit auch erleben, wenn wir versuchten, uns emotional mit unseren Eltern zu verbinden und dies einfach nicht gelingen wollte. Vielleicht war es unseren Eltern in für uns wichtigen Momenten so nicht möglich, aufgrund ihrer eigenen inneren und äußeren Kämpfe. Vielleicht war es unseren Eltern nicht möglich, uns die körperliche und emotionale Nähe zu schenken, so wie wir sie gebraucht hätten. Dafür kann es viele verschiedene Gründe geben. Vielleicht sind wir aber auch mit vielen Veränderungen und Unsicherheiten groß geworden. Vielleicht zog unsere Familie oft um. So sind wir immer wieder das neue Kind in der Schule und müssen unseren Platz finden. Wir wissen nicht, ob wir akzeptiert oder abgelehnt werden. Und das kreiert in uns eine tiefe Unruhe. Vielleicht erlebten wir aber auch andere Arten von Verlusten. Wenn wir später im Leben erneut die Erfahrung der Ablehnung machen, berührt diese eine alte Wunde und die damit verbundenen Erinnerungen und Schmerzen treten an die Oberfläche. So werden wir uns dieser bewusst und wir können sie heilen. In diesem Moment erhalten wir die Möglichkeit, in Kontakt zu treten mit den Glaubenssätzen, die aus dieser alten Wunde einst entstanden sind. Der erste Bewohner unserer inneren Welt, den wir erwecken, ist das innere Kind. Und dieses erweckt weitere Archetypen in unserer inneren Welt, die Selbstschutzstrategien verkörpern können und sich helfend an die Seite des inneren Kindes stellen. Diese Selbstschutzarchetypen wurden einst aufgrund unserer Ängste, Verletzungen, Sorgen und Schwierigkeiten in unserer inneren Welt erweckt. Sie sollten uns helfen, uns vor dem Verlust von Sicherheit, Liebe und Wertschätzung zu bewahren. Alle Selbstschutzstrategien, die aus dieser Wunde in uns erwachen, tragen die falsche Geschichte in sich: Ich bin nicht gut genug. Lass uns gemeinsam einigen Selbstschutzarchetypen begegnen, die so oft mit dem abgelehnten inneren Kind zusammenarbeiten. So kannst du herausfinden, ob du dich in einem von ihnen wiedererkennst. Nachdem wir ihnen begegnet sind, entdecken wir die Schritte, die uns dann helfen können, unser inneres abgelehntes Kind zu heilen. Die Selbstschutzstrategien vor Ablehnung. 5 Anzeichen, dass das abgelehnte innere Kind in uns lebt. Das erste Anzeichen, das dich die Erfahrung der Ablehnung geprägt hat, ist der Perfektionist in deiner inneren Welt. Unter seiner Energie fragen wir uns stets, was Menschen über uns denken und finden keine innere Ruhe. Wir überlegen noch lange nach einer Situation, was wir hätten besser, perfekter machen müssen. Wir sind überwachsam und beobachten beständig das Verhalten anderer und ihre Reaktionen auf uns. Wir suchen nach den ersten Anzeichen dafür, dass wir abgelehnt werden könnten, um das verhindern zu können. Aber so fällt es uns schwer zu entspannen. Wir tragen tiefe Glaubenssätze in uns darüber, was andere über uns denken. Und das, was wir glauben, dass sie über uns denken, ist meist nichts Gutes. Diese Vorstellung wird zu einem Teil unseres Selbstbildes. Wir versuchen, alles so perfekt wie möglich zu tun, so perfekt wie möglich zu sein, um uns vor Ablehnung zu schützen. Denn wäre Perfektion in der Theorie möglich, dann würden wir niemals Fehler machen und stets die Erwartungen anderer erfüllen. Wenn wir keine Fehler machen, werden wir nicht kritisiert. Und wenn wir nicht kritisiert werden, werden wir nicht abgelehnt. Wenn wir wiederholt Ablehnung erleben, dann können wir dazu neigen, die vielleicht hohen Erwartungen anderer zu übernehmen und uns selbst hohe Standards zu setzen, um diese Erwartungen zu erfüllen. So werden wir über die Zeit aber immer müder, immer erschöpfter, immer unruhiger und erreichen doch niemals ein inneres Gefühl von Sicherheit. Unser abgelehntes inneres Kind kann die innere Co-Abhängige an seine Seite rufen. Das kann ein weiterer Hinweis sein. Dann versuchen wir, Menschen zu gefallen und uns übermäßig für sie und ihre Bedürfnisse einzusetzen. Wir werden sehr feinfühlig für die Bedürfnisse anderer und versuchen, diese für sie zu erfüllen. Weil wir so viel Angst davor haben, abgelehnt zu werden, versuchen wir uns immer auf den anderen zu konzentrieren und nicht die Aufmerksamkeit auf uns zu lenken. Wir hoffen, dass wenn wir fürsorglich sind, wir für den anderen wertvoll sein können und so keine Ablehnung erfahren. Wenn wir uns so sehr auf den anderen fokussieren, dann ist das auch ein Weg, um unserem eigenen Schmerz zu entkommen. Weil die Erfahrung der Ablehnung eine so große Sehnsucht nach Zugehörigkeit und Akzeptanz in uns hinterlassen, können wir auch das Muster der inneren Co-Abhängigen nutzen, um diese Sehnsucht in uns zu erfüllen. Die Angst vor dem Alleinsein und die Furcht vor Ablehnung können dazu führen, dass wir uns an Beziehungen festhalten und uns stark von den Bedürfnissen und Meinungen anderer abhängig machen. Konflikte vermeiden wir, denn sie sind für uns bedrohlich. Wir hoffen unbewusst, dass je mehr wir unsere eigenen Bedürfnisse unterdrücken, auch Konflikte vermeiden können. Sich stets nach den Bedürfnissen anderer auszurichten, als ein Weg, die Kontrolle zu bewahren, kann auch zu einer Art Sucht werden. Und so kommen wir zu dem nächsten Bewohner unserer inneren Welt, der oft mit dem inneren abgelehnten Kind zusammenarbeitet. Die innere Süchtige. Wenn die Erfahrung der Ablehnung zu schmerzhaft war, dann können wir uns äußeren Quellen zuwenden in der Hoffnung, von ihnen Trost und Befriedigung zu erhalten und die innere Leere und den Schmerz zu betäuben. Es ist ein verzweifelter Versuch, uns vor einer Wunde zu schützen. Es ist unsere innere Süchtige, die die Art kontrolliert, wie wir unserem inneren Schmerz begegnen und glauben, die Kontrolle wahren zu können. Eine Sucht, das ist ein Verteidigungsmechanismus gegenüber einer Wunde. Es ist ein Versuch, uns selbst zu trösten. Es ist ein Weg, uns von dem Moment zu trennen, weil sich die damit verbundenen Gefühle nicht kontrollierbar anfühlen. Wir versuchen, den Moment mit etwas zu füllen, was uns gut fühlen lässt oder was hilft, dass wir nichts mehr fühlen, weil uns nicht geholfen wurde, einen Weg zu finden, mit schwierigen Gefühlen umzugehen. Es ist eine machtvolle Art, uns selbst zu sabotieren. Nicht jeder wird eine starke Sucht haben oder ein wirklich starkes kompulsives Verhalten, aber bis zu einem gewissen Grad haben wir alle in uns einen Teil, der versucht, dem Schmerz des Lebens zu entkommen und der nicht fühlen möchte. Aber wenn wir denken, dass unser Herz gebrochen ist, ist es in Wahrheit aufgebrochen und ermöglicht uns erst Mitgefühl zu haben für diejenigen, die mit uns im Leben sind. Und so können wir uns wirklich mit anderen verbinden. Wenn wir die Süchtige, den Süchtigen in uns wiedererkennen, dann ist dieses Muster nicht nur ein Versuch, unsere schmerzhaften Gefühle und Erinnerungen zu betäuben, es ist auch ein verzweifelter Versuch, Verbindung mit etwas aufzubauen. Auf der einen Seite erlebt man Einsamkeit und Isolation und auf der anderen Seite einen solchen Hunger nach Ganzheit und Verbindung. Erfahrungen der Ablehnung können unsere Selbstachtung und unser Selbstwertgefühl beeinträchtigen. Um uns vor weiterer Verletzung zu schützen, ruft unser inneres Kind unseren inneren Richter an die Seite. Wenn wir Ablehnung erfahren, interpretieren wir diese oft als ein Beweis dafür, dass mit uns etwas nicht stimmt oder wir nicht liebenswert sind. Wir beginnen zu glauben, dass die Ablehnung gerechtfertigt war. Wir beginnen uns selbst hart zu verurteilen. Diese Selbstkritik kann dazu führen, dass wir immer wieder unsere Handlungen und Gedanken in Frage stellen und uns selbst gegenüber sehr, sehr kritisch sind. Auf diese Weise versuchen wir, uns vor erneuter Ablehnung zu bewahren, indem wir uns selbst möglicherweise bereits im Voraus kritisieren, um uns auf eine mögliche Ablehnung vorzubereiten. Das ist eine machtvolle Art, uns selbst zu sabotieren. Vielfach geschieht es, dass unser innerer Saboteur uns in der Maske der inneren Richterin, des inneren Richters begegnet. Dann ist es unsere Selbstschutzstrategie, den Schmerz vorwegzunehmen. Mit der Art, wie wir über uns selbst denken, wie wir mit uns selbst sprechen, beginnen wir uns zu verurteilen, bevor es ein anderer Mensch tun kann. Wir hoffen, dass es uns weniger wehtun wird, wenn wir uns das, wovor wir Angst haben, selbst zufügen, bevor es ein anderer tut. Der Saboteur in unserer inneren Welt flüstert uns zu, wenn du dich selbst nicht magst, dann wird es dich nicht so schmerzen, wenn ein anderer Mensch dich nicht mag. Wenn du dich selbst ablehnst, wird es dich weniger verletzen, wenn ein anderer es tut. Aber so sehr wir uns auch bemühen, uns selbst abzulehnen, es wird uns dennoch schmerzen, wenn ein anderer Mensch es tut. Jede Anerkennung, die uns entgegengebracht wird, bleibt wirkungslos, weil sie nicht stimmen kann. Wir haben Angst, unser Leben zu leben, weil wir Angst vor Schmerzen haben und zugleich halten wir uns in einem endlosen Schmerz gefangen. Unserem inneren Saboteur mit positiven Gedanken entgegenzuwirken, wird allein nicht helfen. Dann kämpfen wir nur erneut gegen etwas in uns, was wir nicht mögen, was wir ablehnen, beschämen und versuchen, das durch eine ideale, perfekte Version von uns selbst zu überdecken, nur um uns erneut damit zu verletzen. Dann gesellt sich der Perfektionist dazu. Was uns helfen wird, ist zu erkennen, welchen Schmerz wir uns selbst zufügen und die ursprüngliche Wunde in unserer inneren Welt suchen zu gehen, damit unsere Heilung beginnen kann. Vermeidung. Das ist einer der am meisten gewählten Wege, um mit unserer Angst vor Ablehnung umzugehen. Und so ist es, die innere Außenseiterin, der innere Außenseiter, mit dem das abgelehnte innere Kind oft ein Team bildet. Wenn wir als Kinder lernen, dass unsere Eltern oder andere wichtige Bezugspersonen uns ablehnten, dann tun wir uns oftmals auch später schwer, anderen unsere emotionalen Bedürfnisse anzuvertrauen und unsere Gefühle zu teilen. Wir haben in einer gewissen Art gelernt, unsere Gefühle abzulehnen, uns selbst abzulehnen. Mitunter sind wir uns unserer eigenen Gefühle nicht einmal mehr bewusst, weil wir sie zu lange unterdrückt haben. Wir haben vielleicht nicht lernen können, wie man Liebe und Nähe zeigt oder erleben kann. Wir erwecken unsere innere Außenseiterin als Selbstschutzstrategie, wenn unsere Versuche, Nähe zu kreieren, mit Ablehnung endeten. So entschieden wir uns unbewusst, dass wir dies niemals wieder zulassen werden. Wir isolierten uns in einem gewissen Sinne und versuchten vielleicht übermäßig selbstständig, übermäßig unabhängig zu sein. Wir distanzierten uns selbst als Strategie, um mit der Distanzierung anderer umzugehen. Mit anderen zu sein, kann sich dann auch später im Leben so verletzlich anfühlen. Wir können Vertrauensprobleme erleben und Angst vor unserer Verletzlichkeit haben. Uns in Beziehungen zu öffnen, bedeutet für uns bewusst oder unbewusst Gefahr. Zugleich kann es schwerfallen, mit den eigenen Gefühlen umzugehen, wenn wir als Kind oftmals mit unseren Gefühlen alleingelassen wurden. Denn eine Selbstschutzstrategie ist es, die eigenen Gefühle dann zu verdrängen. Über unsere Gefühle zu sprechen, Grenzen setzen, die soziale Interaktion mit anderen richtig zu interpretieren, wird zu einer Herausforderung. Wenn wir als Selbstschutzstrategie Isolation und Einsamkeit wählen, können wir das Gefühl haben, dass uns niemand wirklich kennt. Vielleicht denken wir, nein, das ist es nicht. Ich fühle wahrhaftig inneren Frieden, wenn ich ganz allein bin. Der Gedanke ist so verständlich. Denn wenn wir die Wunde der Ablehnung in uns tragen, fühlen wir uns oftmals am entspanntesten und ruhigsten, wenn es keine Verbindung gibt. Dann müssen wir nichts kontrollieren, nicht perfekt sein. Dann brauchen wir keine Angst haben. Darin liegt der Grund, warum wir so gut darin sind, allein zu sein. Und es so hart ist für uns, mit anderen zu sein. Aber Verbindungen sind zugleich ein Schlüssel zur Heilung, denn irgendwo, tief in uns, ist eine Sehnsucht nach Verbindung und Beziehungen. Die Schritte der Heilung. Um uns zu verändern, müssen wir loslassen, wer wir zu sein glauben. Wir haben früh im Leben Selbstschutzstrategien in uns erweckt, um unser wahres Selbst zu schützen. Aber später in unserem Leben beginnt die Art und Weise, wie wir uns ursprünglich geschützt haben, uns zu gefährden. Jede Selbstschutzstrategie kann bedeuten, dass wir ein Stück unserer inneren Macht abgeben. So können wir nicht unser wahres Licht leuchten lassen. Die Frage ist, wie können wir unsere Vermeidungsstrategien überwinden? Lass uns gemeinsam einige Schritte miteinander entdecken. Diese sind nicht chronologisch. Es ist vielmehr eine Serie von Schritten, die dich inspirieren kann. Der erste Schritt ist anzuerkennen und anzunehmen, dass du dich gestresst und innerlich unruhig fühlst, wenn du Verbindungen eingehst, dass du etwas in dir fühlst, was für dich nicht angenehm ist. Im zweiten Schritt beginne deine Gefühle in Worte zu fassen. Spreche wirklich laut für dich aus. Ich fühle mich überfordert. Ich habe Angst, abgelehnt zu werden. Und indem du das sagst, kann es geschehen, dass der innere Druck bereits ein Stück nachlässt, weil du nicht auch noch Kraft aufbringen musst, um dieses Gefühl in dir zu verdrängen. Es darf da sein. Es ist in Ordnung. Es ist der alte Schmerz, den du einst verdrängt hast. Er darf seinen Raum jetzt haben und er darf von dir gesehen werden. Dieser Schritt ist so wichtig, damit du dich nicht ablehnst dafür, dass du einst Ablehnung erfahren hast. Nun kommt der dritte Schritt. Wenn wir als Kind zwischen Rückzug und extremer Fürsorge für andere hin und her geschwankt sind, dann haben wir oftmals gelernt, dabei unsere eigenen Bedürfnisse zu verdrängen. Wir haben verlernt zu wissen, wie es sich anfühlt, etwas zu wollen. Wir haben stattdessen gelernt, anderen zuzuhören, sie zu beobachten und ihre Bedürfnisse zu erfüllen. Das bedeutet nicht, dass wir nicht autonom und unabhängig sind. Dass wir das erreichen, was wir uns vornehmen. Ich meine damit unsere tiefsten Sehnsüchte und Wünsche, wie die Sehnsucht und der Wunsch nach emotionaler Verbindung. Uns unseren Wünschen wieder zu öffnen, kann anfangs Angst machen. Aber da, wo die Angst ist, ist auch das größte Wachstum. Im vierten Schritt ist es deine Aufgabe herauszufinden, was deine Bedürfnisse in Beziehungen sind. Wenn du einmal nicht davon ausgehst, dass du abgelehnt wirst, was wünschst du dir in Beziehungen? Wäre das ein Partner, mit dem du tiefe Gespräche führen kannst? Ein Mensch, der dir das Gefühl von Sicherheit schenkt. Und wie würde das für dich genau aussehen? Ist es ein Mensch, mit dem du gemeinsam viel reisen kannst? Werde spezifisch über das, was du gerne erleben würdest. Es kann oftmals am Anfang schwerfallen, überhaupt in Kontakt zu kommen mit dem Wunsch, Beziehungen einzugehen, weil wir ja gelernt haben, dass das Angst macht und nicht sicher ist. Der fünfte Schritt ist, deine eigenen Bedürfnisse herauszufinden. Anstatt dich zu fragen, wie es gerade dem anderen geht, ob er oder sie etwas von dir brauchen, beginne zu erkennen, dass du dich auf sie fokussierst und kehre mit deiner Aufmerksamkeit einen Moment zu dir zurück. Das wird dir mehrfach am Tag geschehen, vor allem, wenn du kompulsiv für andere sorgst. Du wirst merken, wie schnell deine Aufmerksamkeit zu jemand anderem wandert. Und wenn du in dem Moment einfach nur für dich sagst, was du jetzt in Wahrheit brauchst, ist das schon ein wundervoller erster Schritt. Vielleicht ist es, ich brauche Frühstück oder ich muss mir aufschreiben, mich um die Rechnung zu kümmern, weil ich mich so viel mit den Rechnungen und Papiere anderer beschäftige, dass ich meine eigenen vergesse. Bitte wisse, dass Selbstfürsorge niemals verbunden ist mit einer Punkteliste. Es kann nicht sein, dass du erst dann dich um dich selbst sorgen kannst, wenn du ausreichend Punkte gesammelt hast, indem du dich um andere gekümmert hast. Im sechsten Schritt entdecke, wann du dich zurückziehst und was dazu führt, dass du es tust. Mit Zurückziehen meine ich auch, dass wir aufhören, uns etwas zu wünschen, Bedürfnisse zu haben. Dass wir aufhören, in Richtung Verbindung mit anderen zu gehen. Wann ist der Moment, dass du sagst, ich möchte jetzt einfach allein sein? Wisse, das ist in Ordnung. Aber sag mir, warum? Was ist gerade geschehen? Der siebte Schritt ist, dich zu fragen, wann gehe ich in eine Verteidigungshaltung und projiziere meine alten schmerzhaften Erfahrungen auf einen anderen, wenn jemand versucht, sich mir respektvoll emotional zu nähern. Frage dich, wann reagierst du mit ganz starken Gefühlen auf einen anderen Menschen? Weil meist sind starke Gefühle ein wichtiger Hinweis, dass es weniger um den anderen geht, sondern mehr um uns selbst. Der achte Schritt ist zu ehren, dass es Zeiten geben wird, in denen wir andere Menschen Teil unseres Lebens sein lassen müssen. Natürlich kann unser Zurückziehen uns auch wundervolle Kräfte schenken. Wir sind autonom, unabhängig, bereit, Risiken einzugehen. Aber wir sind als Menschen bis zu einem gewissen Grad aufeinander angewiesen. Und Verletzungen, die in Beziehungen geschahen, können wir am besten in Beziehungen heilen. Und wir brauchen Beziehungen für unser inneres Wachstum so sehr. Im neunten Schritt müssen wir lernen, verletzlich zu sein und um Hilfe zu bitten. Wir können uns selbst eingestehen, dass wir es lieben, uns zurückzuziehen und uns aus Situationen herauszunehmen. Aber wir können zugleich auch anerkennen, dass sich dahinter ein Schmerz verbirgt. Uns selbst zu erlauben, diesen zu spüren, kann mitunter zu viel sein für uns. Und Menschen und Verbindungen können uns in Kontakt bringen mit dem, was wir immer gerne fühlen wollten, was wir immer gerne wollten, aber niemals hatten. So können wir beständig hin und her wandern. Wir wagen uns vor, kommen mit anderen in Berührung und ziehen uns wieder zurück. Es kann aber auch geschehen, dass wir glauben, wirklich eine Nähe zu einem Menschen einzugehen, das aber so nicht ganz stimmt. Der andere Mensch wird uns das bestimmt mitteilen. Vielleicht sagt man uns, dass wir nicht ganz da sind oder unsichtbar starke Mauern aufbauen. Wir werden unsere Vermeidungsstrategien nicht ganz aufgeben. Und es ist eine Heilungsreise, die alte Wunde zu überwinden. Aber vielleicht kannst du schauen, wo du dich selbst ein Stück mehr herausfordern kannst. Halte Ausschau nach kleinen Schritten, in denen es dir möglich ist, mehr deine Sehnsucht nach Nähe und Verbindung zuzulassen und ein Stück mehr deiner Verletzlichkeit, ohne diesen Teil von dir selbst abzulehnen, ohne zu vermeiden oder dich selbst zu isolieren. Nach meinem Erlebnis mit William Spiegel begann ich, ein Gefühl zu bekommen, was es bedeutete, für mich selbst da zu sein, bedingungslos, mir selbst mit Liebe und Mitgefühl zu begegnen, vor meiner Angst, die mich stets zum Flüchten antrieb, nicht zu flüchten. Ich legte mir einen kleinen Handspiegel auf meinen Nachttisch und schenkte mir selbst jeden Tag einige wenige Minuten, in denen ich mich selbst darin betrachtete. Und mit jedem Tag veränderte sich etwas. Das, was ich innerlich und äußerlich als nicht perfekt, nicht genug an mir angesehen hatte, wich. Und ich begann, mich wirklich zu sehen, tiefer in meine Augen zu blicken und mir Mitgefühl zu schenken. Das erste Mal seit einer sehr, sehr langen Zeit war ich da für mich, wirklich da, für mich und all meine Gefühle. Ich begann zu fühlen, dass ich nichts tun musste, dass ich es wert war, Liebe und Mitgefühl zu erhalten. Und so veränderte sich noch etwas. Ich begann, mich langsam anderen zu öffnen. Und mein Wunsch nach dieser Verbindung war viel klarer. Es ging nicht darum, sicherzustellen, wie sie mich sahen und ob sie mich anerkannten oder ablehnten. Es war mein Wunsch zu entdecken, wer sie wahrhaftig waren und was sie mir mitteilten, über ihre Worte hinaus. Nun, da wir am Ende unserer Reise angekommen sind, habe ich eine Bitte an dich. Wir alle können Mauern um uns aufbauen, damit Menschen uns nicht zu nahe kommen. Indem wir das wissen und weil wir vielleicht selbst erlebt haben, wie sich Ablehnung anfühlt, lass uns respektvoll mit Menschen umgehen. Wir alle haben unsere Unsicherheiten und unsere eigenen inneren Kämpfe, die man von außen niemals sehen würde. Hiermit sind wir am Ende unserer Reise Beyond angekommen. Stay magic, always.